Virus Delight, der Millennium-Podcast. Jeden Monat besprechen wir eine Folge der Serie Millennium. Reist mit mir in eine Welt voller düsterer Geheimnisse, spannende Fälle, Prophezeiungen, Verschwörungen. Und wir fragen uns immer wieder, where is the light? Bum bum, zwei Paukenschläge. Willkommen zu Where is the Light, der Millennium Podcast. Bum bum, genau. Diese zwei Paukenschläge haben eigentlich immer eine Szene eingeläutet bei Millennium. Wer sich vielleicht noch erinnern kann, in den 90er Jahren, die Serie, die parallel zur Akte X gelaufen ist, die auf dem Akte X-Schöpfer Chris Kader ins Leben gerufen wurde, hat jetzt im Jahr 2022 einen deutschen Podcast. Mein Name ist Christian, wer mich noch nicht kennt. Ich bin der Host von Trek Tech, dem Star Trek Technik Podcast und ein leidenschaftlicher Mystery-Fan auch, wie bei Serien von Twin Peaks, Akte X und natürlich auch Millennium. Und ich dachte mir, ja, dazu gibt es ja noch gar keinen deutschen Podcast eigentlich. Und diese Serie hat eigentlich viele andere Serien beeinflusst und hat eine Aura, die bis heute, ja, die ich gar nicht in Worte fassen kann, eine Serie, die es so schafft, mich nach Jahren immer noch zu packen. Denn ich hatte vor kurzem das Glück, dass mir diese erste Staffel wieder in die Hände fiel. Beim Aufräumen hatte ich mal meinen DVD-Schrank mal ein bisschen sortiert und habe dann aus meiner Umzugskiste Millennium rausgeholt und dachte mir, die Serie, die habe ich ja, glaube ich, seit 2005 nicht mehr gesehen. Da müsste ich eigentlich mal einen Rewatch starten und habe mir dann die Pilotfolge angeschaut und dachte mir, ja, okay, das möchte ich nochmal komplett mir anschauen und ich hoffe, es gibt da draußen noch genug Leute, die das sich auch mal wieder anschauen wollen. Wenn ihr noch diese DVD-Boxen zu Hause habt, holt sie aus den Schränken, entstaubt sie rein in den DVD- bzw. Blu-ray-Player und auf Start drücken, zur Folgenbesprechung von Millennium, dem Podcast, der Where is the Light heißt, der deutschsprachige Millennium-Podcast. Ich werde noch in Zukunft viel posten in den sozialen Medien, es wird einen eigenen Kanal geben, gibt mir ein paar Tage Zeit, das wird alles eingerichtet und ab dem 15.04. wird es jeden Monat zum 15. eine Podcast-Folge geben zu Where is the Light, dem Millennium-Podcast und da wird es eine Folgenbesprechung geben. Heute ist es keine Folgenbesprechung, sondern es ist eine Einführung. Eine Einführung in den Podcast beziehungsweise in diese Millennium-Welt, damit ihr wisst, wo die Reise hingehen soll, damit auch Leute, die die Serie noch nie gesehen haben, wissen überhaupt, von was ich rede. Und für die Leute, die die Serie schon mal gesehen haben, vielleicht eine kleine Auffrischung wieder. Danach wird es ab 15.04. immer in diesem Tonus 15.05., 15.06., 15.07. und so weiter wird es immer eine Folgenbesprechung geben. Und ich habe Recherchearbeit gemacht. Ihr glaubt gar nicht, wie viel ich gefunden habe zum Millennium. Das ist Wahnsinn. An Randnotizen, Produktionsnotizen, Interviews habe ich entdeckt. Ich habe Bücher gelesen darüber. Und ihr glaubt nicht, was man alles aus so einer kleinen Serie eigentlich, die ja nur 3 Staffeln lief und 67 Folgen lang war, was man da alles rausholen kann. Das ist einfach Wahnsinn. Lasst mich einfach starten. Nach der Einführungsbesprechung werde ich euch noch ein paar Dinge zum Podcast sagen. Und noch eine ganz kleine Anmerkung. Wenn jemand Ahnung hat von Millennium-Akte X, meldet euch bei mir über die Social-Media-Kanäle, die ich dann zum Schluss jetzt noch veröffentlichen werde. Und nehmt einfach Kontakt mit mir auf. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere mit mir vielleicht mal eine Folge besprechen würde, damit ich das nicht immer ganz alleine besprechen muss. Auch für Trek Tech, dem Star Trek Technik Podcast, wenn ein Star Trek Fan zuhört, einfach kurz melden. Wir werden uns da schon einig. Aber jetzt zurück zur Mystery-Serie, beziehungsweise Krimiserie, Profiler-Serie. Ich kann es eigentlich gar nicht richtig einordnen. Was ist eigentlich Millennium für eine Serie? Was ist für eine Gattung? Dann werden wir uns innerhalb des Podcasts mal darüber noch beschäftigen, wo wir das genau einordnen sollen. Ob es mehr in den Bereich Mystery einordnen, mehr in den Bereich Action, Krimi, Serienkiller der Woche. Schauen wir mal nach. Die Entstehung der Serie, die Idee, kam ja von Chris Carter, dem Akte X-Schöpfer. Millennium wurde in Deutschland unter dem Titel Fürchte deine Nächsten wie dich selbst veröffentlicht und lief in den USA von 1996 bis 1999, 3 Staffeln lang, 67 Episoden insgesamt. Ja, Fox, der Fernsehsender, nicht Fox Mulder, sondern ja, der Fernsehsender bzw. diese große Produktionsfirma in den USA, ja, die wollten eine neue Serie produzieren. Und Akte X befand sich damals ja in der Staffel 4 und es war der absolute Höhepunkt eigentlich von Akte X. Ja, das war der Erfolg dieser Serie, war ungebrochen, die Einschaltquoten waren hoch, man hatte auch schon angefangen, da einen Film zu drehen und man wollte aber auch eine neue Serie etablieren bei Fox. Ja, und Chris Carter, der hatte ja bei diesem Network, also bei Fox, ein sehr, sehr großes Vertrauen und genoss dort auch einen wirklichen Sonderstatus. Chris Carter, ne, wird nochmal zur Erinnerung, der Schöpfer und Erfinder von Akte X. Ja, der hatte dann irgendwann mal so ein Gespräch mit einem Executive von Fox und die sagten, ja, wie sieht's denn aus? Hattest du eine Idee für eine neue Serie? Ja, und Chris Carter sagt natürlich ja. Und durch das, dass er so einen Sonderstatus hat und so viele Vorschusslorbeeren auch hatte, die riesengroß waren, ja, konnte Chris Carter eigentlich machen, was er wollte, ja, dank des Erfolgs von Akte X. Ja, normalerweise ist es ja in Hollywood so, dass eine Serie so einen gewissen Pilotprozess durchgehen muss. Das heißt also, ein Pilot, das ist ja die erste Folge einer Serie. Und danach wird dann entschieden, ob diese Serie fortgeführt wird. Und wenn sie fortgeführt wird, wie wird sie fortgeführt? Das heißt, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Änderungen. Vielleicht muss der Titel noch geändert werden. Zum Beispiel wie jetzt auch bei Millennium, das ja auch der Fall war. Millennium sollte eigentlich normalerweise den sehr langweiligen Namen 2000 bekommen. Gott sei Dank hat man sich davon weit entfernt und hat es Millennium genannt. Denn 2000 hat überhaupt nichts Mystisches an sich und es wäre schade gewesen, wenn die Serie so einen, ich nenne es jetzt mal, billigen Namen bekommen hätte. Ja, ja, und dann so ein Pilotprozess. Das heißt also, man stellt eigentlich die Serie beim Sender vor. Dann läuft das durch so eine gewisse Bürokratie durch. Dann wird auch ein finanzieller Rahmen gesetzt. Also Produzenten und andere Verantwortliche sagen dann, das kostet so und so viel. Und dann der Geldgeber ist ja Fox nun mal. Ja, der sagt dann ja oder nein oder wir können euch nur so und so viel Dollar geben dafür. Ja, dann gibt es natürlich, wenn das weitergeht, einen Casting-Prozess, einen Produktionsprozess. Das wird einem Testpublikum vorgeführt. Ja, und das konnte Chris Carter komplett alles umgehen. Der hatte diesen Luxus, einfach zu sagen, ich mache das so und so. Und das ist in Hollywood eigentlich gar nicht üblich. Du hast in Hollywood eigentlich diesen Pilotprozess zu durchlaufen, außer du heißt Chris Carter. Ja, und damals in den 90er Jahren war Chris Carter auch ein großer Fan von Filmen wie Schweigender Lämmer und von Sieben. Und deswegen hat er dann gleich diesem Executive von Fox gesagt, ja, gar kein Thema. Ich habe da eine Idee für eine Serie. Er hatte zwar eine Idee, aber die hatte sich erst über die Tage oder über Wochen entwickelt. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt hatte Chris Carter noch nicht eine ganz konkrete Idee. Seine Idee war es eigentlich, eine Serie zu machen im Stil von Schweigender Lämmer oder von Sieben. Und seine richtige Idee kam ihm eigentlich schon ein paar Folgen vorher. Und zwar gab es eine Folge, könnt ihr euch vielleicht noch an diese Todesfetischisten-Folge erinnern, mit diesem Typen, der Leichen die Haare abschneidet, schreckliche Typ eigentlich, der die Nutten dann auch umbringt und ihm Wasser badet und fragt, was nimmst du für ein Haarmittel, kleines Mädchen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Folge, glaube ich, nur einmal gesehen und die war schon für damalige Verhältnisse sehr düster und auch sehr, sehr schräg. Und ja, Millennium hat sich aber dann dadurch daran orientiert. Und für damalige Verhältnisse war diese Folge schon sehr, sehr hart. Und dann kam Chris Carter eigentlich diese Idee, eine Serie nicht über ein Monster der Woche zu drehen, sondern eine Serie zu drehen über den Serienkiller der Woche. Also Leute, die um uns herum sind und wir nicht wissen eigentlich, was das für Leute sind. Egal, ob die im Geschäft an der Kasse bei dir stehen oder irgendwo am Postschalter, Bankschalter. Jeder von denen könnte ja eigentlich ein Serienkiller sein. Ne? Man hört ja oft, dass man, wenn so etwas Schreckliches passiert ist, dass man dann sagt, was, der hat das getan, das hätte ich nie gedacht. Der war doch immer so nett und freundlich. Also diese Fassade, ja, die nach außen hin ja glänzt, die aber hinten dran total kaputt und schrecklich ist. Und es irgendwo dann doch ja ein Monster ist, ja ein menschliches Monster ist. Also eine Serie eigentlich über ein menschliches Monster der Woche. Und sie könnten einfach neben dir stehen und ja, du weißt überhaupt nicht, ja, dass es ein Serienkiller ist. Und mit diesen Gedanken wollte Chris Carter einfach spielen. Und die Idee war es eigentlich dann später zur Serie, dass man ja einen Ex-FBI-Agenten hat, der in Rente geht und der ja in sein von seiner Realität wieder eingeholt wird, von seiner düsteren. Und das war ja die Idee auch, weil das Jahr 2000 ja auch immer näher rückte, damit vielleicht noch ein paar Prophezeiungen einzubauen, also Nostradamus, Weltuntergangsprophezeiungen für die Jahrtausendwende. Man wollte das alles so ein bisschen kryptisch und mystisch machen, was man ja auch geschafft hat in dieser Serie. Und es sollte eigentlich jede Woche sich um Serienkiller der Woche handeln. Ja, und diese Prophezeiungen sollten sich ja durch die Serie durchziehen wie so ein roter Faden. Und das hat es ja auch bei Akte X gegeben. Akte X hatte ja auch immer diese Mythologie-Folgen. Es gab ja immer diese abgeschlossenen Folgen und dann diese eigentliche Mythologie, ja, die Akte X ja auch verfolgt hatte, bis zum Schluss. Und das so war es ja bei Millennium auch. Es ging eigentlich immer darum, diese Prophezeiungen, ja, diese rote Linie, die sich durch diese Serie zieht, immer wieder zu nennen. Diese Killer, die da ja auftauchen, haben die vielleicht etwas mit den Prophezeiungen zu tun? Und es sollte auch darum gehen, ja, dass es um eine Millennium-Gruppe sich handelt, also um eine Gruppe, die eigentlich sehr mysteriös ist, die ja beratend tätig ist und der Hauptcharakter dann später zu dieser Gruppe auch hinzustoßen soll. Aber das jetzt greife ich zu weit vor. Erstmal möchte ich noch mit euch so ein bisschen die Wortbedeutung durchgehen. Wortbedeutung, also Millennium, ganz einfach erklärt als das Jahrtausend. Ja, Millennium soll bedeuten ja eine bestimmte Zeitspanne und Millennium bedeutet auch ja 1000 Jahre. Ja, und es sollte das Gefühl immer weitergegeben werden in dieser Show, dass irgendetwas auf uns zukommt bei der Jahrtausendwende. So eine Art Millennium-Feeling. Die Serie sollte eigentlich so real wie möglich rüberkommen und sie sollte eigentlich auch, ja, man hatte versucht, diesen Mystery-Touch, so was Akte X ja natürlich hat, ja, ein bisschen wegzunehmen und mehr diese Kriminalfälle ja mehr in den Vordergrund zu stellen. Deswegen gibt es auch in der ersten Staffel, ich merke gleich an, in der ersten Staffel geht es eigentlich wirklich um den Serienkiller der Woche und nicht darum, dass der Hauptdarsteller, wer sich noch erinnern kann, der immer diese Flashbacks ja hat, was ich auch noch später erklären werde, dass das nichts Übersinnliches ist, sondern dass der sich einfach ja in den Serienkiller reinversetzen kann und vor dem Hauptdarsteller, Frank Black heißt der, ja so vom geistigen Auge ja bestimmte Szenen ablaufen. Dazu kommen wir aber noch. Ja, und dann war etwas, das war es auch die erste Serie überhaupt im Fernsehen, die sich mit Profiling befasst hat. Also wenn das FBI arbeitet, ja, wenn es sich mit Serienkillern beschäftigt und es hat vorher noch keine Serie gegeben, die sich mit Profiling ja beschäftigt hat. Das war ja bei Schweigen der Lämmer als Film, konnte man das ja sehen, man konnte es auch bei Sieben sehen, aber in einer Serie zu diesem Zeitpunkt gab es das noch nicht, das Profiling. Ja, dann wie gesagt, apropos Profiling, eine weitere Idee war ja dieser Hauptcharakter, beziehungsweise ja Frank Black, der wird von dieser Millennium-Gruppe ja angeworben Und diese Millennium-Gruppe, ja, die gibt es in Wirklichkeit auch, die nennt sich aber Academy Group, hat natürlich mit der Gruppe in der Serie Millennium gar nichts zu tun. Ja, aber man hat einfach diese Idee gehabt, dass man hingeht und sagt, ja, das sind Ex-FBI Special Agents und Leute, die Ahnung haben von Kriminologie, die Ahnung haben von Kriminaltechnik und so weiter. Eine Experten, ja, Gruppe, die sich einer Vielzahl von Bereichen, widmet, und zwar Verhaltensanalyse, Persönlichkeitsprofile, ja, erstellen, Bedrohungsbewertungen, die haben auch, ja, zum Beispiel machen die Prävention gegen Gewalt an Schulen, die haben mittlerweile sich wirklich sehr auch spezialisiert, über Cyberkriminalität zu sprechen, Gewalt am Arbeitsplatz, sogar Kündigungsstrategien und Planungen, Krisennotfallplanungen, dann auch physische Sicherheitsmaßnahmen, die erstellen Umfragen, arbeiten ja bei Geiselverhandlungen mit, haben ja so ein Geisel- und Strategie-Überlebensszenario schon entwickelt, ja, Analyse von Gewaltverbrechen, die ermitteln sehr viel, und sie bieten Experten ja Ausbildung auch an, ja, die machen Zeugenaussagen, bearbeiten die beraten, die forschen in bestimmten Bereichen, und das war für Chris Carter einfach ja hervorragend, und Chris Carter hatte diese Idee, sich mit dieser Gruppe ja auseinanderzusetzen, hat aber vorher das FBI kontaktiert und die hatten gar kein Interesse. Ja, die hatten ihm überhaupt nicht geantwortet, und über Umwege kam er dann zu dieser Academy Group, und die hatten dann auch noch lange auf sich warten lassen, aber irgendwann haben sie sich dann gemeldet, und die waren auch später sehr, sehr begeistert von der Serie Millennium. Das nur mal so am Rande erwähnt. Wir werden noch bald ausführlich über diese Gruppe sprechen, aber jetzt kommen wir nochmal auf die Produktion zurück. Ja, Carter wurde zum Konzept, also zur Produktion befragt. Also Produzenten, Verantwortliche von Fox sagten ihm, ja, was können wir denn von Millennium erwarten? Was wird das denn für eine Serie? Und Chris Carter sagte einfach nur, der hat anscheinend immer sehr kryptisch gesprochen, nie direkt, und hat gesagt, 7. Der Film 7 hat mir gefallen. Das war die Antwort. Ich glaube, dass der ein oder andere von Fox wahrscheinlich gedacht hat, was ist denn das für eine Antwort? Ich frag dich, was für eine Serie wird denn das? Und du gibst mir so eine Antwort. Ja, das gab natürlich inhaltlich gar nicht viel, und das gab natürlich dann Nachfragen. Und ich habe gelesen, dass Chris Carter wirklich dann wieder geantwortet hätte, 7. Der Film 7 gefällt mir. Okay, aber daran erkennt man einfach, dass Chris Carter unwahrscheinlich große Vorschusslorbeeren hatte. Hätte das irgendein Anfänger gesagt, dann hätte wahrscheinlich der Produktionsleiter bzw. die Produzenten, die Geldgeber gesagt, okay, dann kommen wir nicht ins Geschäft, dann war's das mit deiner Serie oder mit deiner Idee. Ja, Chris Carter hat sich anscheinend immer sehr, sehr kryptisch ausgedrückt. Und das kann er wirklich nur wegen seinem Status. Ja, aber jetzt kommen wir mal noch so zu so ein paar Namen noch. Lance Henriksen, den kennt ihr bestimmt alle aus dem Film zum Beispiel Aliens oder Alien 3, der auch oft in Nebenrollen mit B-Movies zu sehen war, wie Hellraiser, Screamers, oder in vielen TV-Filmen war der zu sehen, auch in Serien so als Nebendarsteller. Und Lance Henriksen spielt ja in der Serie Millennium Frank Black, also diesen FBI-Agenten, der in Ruhestand geht oder beziehungsweise gegangen ist. Ja, und Chris Carter sagte, ich möchte Lance Henriksen für diese Serie. Diese Serie steht oder fällt mit Lance Henriksen. Es gibt keinen anderen Darsteller für diese Serie. Das ist natürlich auch schon ein Wort. Ja. Erstens mal, Lance Henriksen ist ja ein mündiger Bürger und der kann ja sagen, was er machen will. Wenn der sagt, ich möchte nicht in dieser Serie mitspielen, dann spiele ich da nicht mit. Ja, das kann ja viele Ursachen haben, zeitliche Gründe, ja, finanzielle Gründe, dass er sagt, die Gage ist mir zu wenig oder der Arbeitsaufwand ist mir zu hoch. Ja, Arbeitsaufwand, dazu werde ich nachher auch noch ein bisschen etwas erzählen. Ich glaube, da hat Lance Henriksen nicht, glaube ich, gewusst, was auf ihn zukommt. Ja, wie gesagt, die einzige Wahl für Chris Carter war Lance Henriksen. Und Henriksen bekam das Skript von seinem Agenten mit dem Hinweis, lies es dir durch, ich verrate dir nicht, um was es geht. Okay, ja. Und Lance Henriksen fand das Drehbuch sehr stark und interessant geschrieben und er dachte, das wäre ein Drehbuch für einen Film. Also er hat wirklich gedacht, das hier wird ein Film, nicht eine Serie. Nein, das ist ein Drehbuch für keinen Film, sondern das ist ein Drehbuch für eine TV-Show, sagte ihm sein Agent. Und das war so ein Moment, glaube ich, wo Frank, beziehungsweise, jetzt hätte ich schon fast Frank Black gesagt, wo Lance Henriksen gesagt hat, okay, das ist ja sehr komplex und sehr düster geschrieben und das soll eine Serie werden, okay. Und das Network, also Fox, wollte eigentlich ja einen Schauspieler, der Anfang 30 ist und in Anführungsstrichen, die wollten keinen älteren Schauspieler, ja, um es mal nett zu umschreiben, ja, um noch nicht all das diskriminieren, das jetzt zu meinen, die wollten, ja, man hat es ja bei Akte X gesehen, die wollten ja einen jungen Schauspieler eigentlich, ja, David Duchovny war damals Anfang 30, ja, Gillian Anderson war, glaube ich, sogar noch ein paar Jahre jünger und beide natürlich gut aussehende Menschen und Lance Henriksen, das ist ein Mensch, ja, der hat Charakterzüge, nennen wir es mal so. Und das jetzt wirklich disputierlich zu meinen oder abwertend oder sonst was, der Mann, ja, der ist ja auch damals schon über 50 Jahre alt gewesen. Und die Zielgruppe, ja, die man ja erreichen wollte, war ja zwischen 18 und 49, weil das die Zielgruppe ist ja auch die, ja, die einschaltquotenstärkste Zielgruppe ist. Ja, aber Chris Carter hatte gesagt, nein. Ich möchte Lance Henriksen. Ja, und dann kam es dann auch zum Gespräch. Und daran sieht man wieder, ja, dass Fox wieder ja, einen Schritt zurückgemacht hat und hat gesagt, okay, sprich mit Lance Henriksen, mach. Und er hat's gemacht. Ja, Chris Carter hat dann mit Lance Henriksen gesprochen und die haben sich irgendwann mal zum Mittagessen verabredet. Und da gab es natürlich noch ein paar Fragen, die Lance Henriksen hatte zu der Serie. Unter anderem, was ich ja gerade vorhin schon sagte, ja, der Drehplan, ja, der war sehr, sehr, ja, sehr straff. Das heißt, alle 8 Tage sollte eine Folge gedreht werden. Also so der Zeitplan. So ein durchschnittlicher Drehtag, der hatte eigentlich so 12 bis 15 Stunden. Auch nicht nur für den Schauspieler oder für die Schauspieler, sondern auch für die Crew. Ja, ob das jetzt vom Regisseur bis zu demjenigen, der das Licht macht und Catering Service und so weiter und so fort. 12 bis 15 Stunden täglich, 8 Tage sind rum und dann kommt schon die nächste Folge, die gedreht wird. Also ein sehr, sehr straffer Zeitplan und ja, für einen Mann, der schon über 50 ist, glaube ich, ist das auch gar nicht mal so einfach, ja, dann 2, 3, 4 Drehbücher, ja, auswendig zu lernen, ja, und die auch dann dementsprechend umzusetzen. Ja, und Lance Henriksen hatte dann auch noch eine Frage. Ja, die Serie, die ist ja sehr düster. Und er fragte dann wirklich, und deswegen bin ich auch auf diesen Titel gekommen, Where is the light? Also, wo ist das Licht? Und typisch Chris Carter mal wieder eine Antwort, ja, die eigentlich nicht so befriedigend ist, aber die Chris Carter einfach mal wieder rausgehauen hat. Er sagte, das gelbe Haus. Lance Henriksen wiederum sagte, was? Das gelbe Haus? Ja, und wer die Serie kennt, weiß jetzt, von was ich spreche, das ist dieses Licht in dieser Serie. Deswegen nenne ich auch diesen Podcast Where is the Light? Ja, wo ist das Licht? Ja, das Licht in dieser Serie, in dieser sehr, sehr düsteren Serie ist eigentlich dieses gelbe Haus. Das gelbe Haus, ja, hat man auch schon bei Akte X gesehen, ja, und Drehort, das muss ich mal kurz ausschweifen, ist ja Vancouver in Kanada gewesen. Und bei Akte X genauso. Und das hatte natürlich auch irgendwelche Budgetgründe. Ja. Unter anderem, ja, neben den Budgetgründen ist Vancouver außerhalb, ja, außerdem ein sehr, sehr beliebter Drehort, da es eine amerikanische Metropole ja darstellen kann, also eine US-amerikanische Metropole. Und hat aber auch diese typischen Vorortmotive. Wenn British Columbia überhaupt, also dieser Bundesstaat in Kanada, der ist halt landschaftlich einfach sehr, sehr abwechslungsreich. Denn man hat ja einen Ozean, man hat Seenlandschaften, man hat ganz tolle Wälder, Felder, Prärien, ja, man hat urbane Gebiete, man hat schneebedecktes Land Und man hat da wirklich einen sehr, sehr vielseitigen Drehort, den man ja eigentlich dann auch nicht mehr verlassen muss. Ja. Und bei Akte X war es zum Beispiel so, die ersten 5 Jahre wurden ja dort gedreht und dann anscheinend weiter in den USA gedreht. Und die Macher haben es oft geschafft, ja, dass man wirklich gedacht hat, zum Beispiel, man ist in der Wüste von New Mexico und dabei war man in British Columbia und hat einfach nur diese Landschaft so gut in Szene gesetzt, dass es wirklich so rüberkam, als wäre man in den USA. Wahrscheinlich hat es aber auch noch andere Hintergründe. Ich gehe mal ganz stark davon aus, auch, dass das irgendwelche steuerlichen Hintergründe hat, aber das ist mir jetzt zu weit in der Materie drin. Wer sich da vielleicht ein bisschen auskennt, darf mir gerne mal ein paar Zeilen dazu schreiben. Auch gerne bei den Social Media Kanälen. Würde mich mal interessieren, warum hauptsächlich in Vancouver gedreht wird. Nicht nur jetzt, was ich gerade vorhin ja sagte, wegen diesen ganzen urbanen Gebieten, sondern aber auch, hat das vielleicht irgendwelche finanziellen Gründe? Stell's mal so in den Raum. Ja, zurück zum Gelben Haus. Man hatte dann das Gelbe Haus entdeckt, das Gelbe Haus, das dann für die Pilotfolge genutzt wurde. Ja, das gab es nur einmal zu sehen, und zwar in der Pilotfolge. Und danach hat man dann ein Haus genommen, wieder aus Akte X. Und zwar gab es richtig Ärger mit der Nachbarschaft. Also die wollten keine Filmcrew in ihrer Nähe haben. Die haben gesagt, das stört und die sollen sich bitte nach einem anderen Haus umschauen. Also die sind dann richtig auf die Barrikaden gegangen und Chris Carter und die Produzenten haben dann gesagt, okay, gut, wir schauen uns dann nach einem anderen Haus um. Und zwar kam dann das Haus, das ihr vielleicht schon mal gesehen habt, bestimmt gesehen habt, aber natürlich unbewusst, war in der 2. Akte X-Folge aus der Staffel 1. Und zwar gehört das Haus einer Stewardess. Und ja, die hatte halt sehr viele Vorteile. Denn ihr Haus wurde frisch gestrichen. Das Haus wurde renoviert. Und sie war ja auch nicht oft zu Hause. Und dann konnte die Filmcrew natürlich auch dementsprechend drehen. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Also man hatte eigentlich immer jemanden, der sich ums Haus kümmert. Ja, so eine Art Hausmeister-Service. Und das Gelbe Haus für die Serie war ja so ein Zufluchtsort. Ja, denn wie ich ja vorhin schon sagte, die Serie ist ja sehr, sehr düster. Und ja, man muss ja, wie Lenz schon am Anfang ja fragte, ja, wo ist das Licht in dieser Serie? Musste man dem Zuschauer ja mal auch wieder so einen Ort der Entspannung geben, wenn man diese ganzen heftigen Bilder und Themen auch ja verarbeiten sollte, dass man ja mal kurz durchatmen konnte. Ja, bei dieser Serie, weil man muss immer dran denken, heute ist das vielleicht alles ein bisschen, lacht man vielleicht ein bisschen darüber, aber in den 90er Jahren war diese Serie weit ihrer Zeit voraus. Auch mussten die Hauptcharaktere ja mal ein normales Leben abseits ihres düsteren Berufslebens führen. Dann ja, so eine Art Rückzugsort braucht man ja auch mal, dass man ja nicht ganz durchdreht in so einer Welt, die eigentlich ja nur aus Düsterheit, Gewalt, Verbrechen besteht. Und das beschäftigt mich, hat mich auch sehr beschäftigt. Oft, also es gab die eine oder andere Folge, das werden wir dann auch in der Serienbesprechung immer wieder haben, wo auch mir nachging. Vielleicht ging es euch genauso, dass ihr vielleicht darüber nachgedacht habt und habt gedacht, oh, das war eigentlich schon eine heftige Folge. Und man war dann wirklich manchmal froh, wenn man dieses Gelbe Haus einfach mal hatte. Ja, und mal auch sehen konnte, dass die auch noch Gott sei Dank ein normales Familienleben führen, bis zu einem gewissen Grad. Ja, zu den Charakteren möchte ich noch ein bisschen was sagen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es dann in der Serie zu tun habt. Und zwar, wie ich ja vorhin schon sagte, Lance Henriksen, der spielt ja Frank Black, ein ehemaliger Ex-FBI-Ermittler, der schon im Ruhestand ist. Ja, und der dann später aber, wie gesagt, zur Millennium-Gruppe stößt, die engagieren den. Ja, seine Gabe, die er hat, dieser auch gleichzeitigen Fluch, er kann sich in die Gedankenwelt von Gewaltverbrechern versetzen. Das heißt also, nicht im übernatürlichen Sinn, eher in seiner Vorstellungskraft. Ja, und das wird dann auch sehr gut visuell umgesetzt, dass man in der Serie immer wieder schnelle Schnitte hat, was wahrscheinlich passiert und die auch sehr heftig sind. Und deswegen sieht man diese Schnitte auch nie richtig. Man sieht ja nur solche, ich nenne es jetzt mal Fetzen, die man da sieht. Gott sei Dank, vielleicht auch ganz gut so. Ja, da hat auch Fox wahrscheinlich ein bisschen interveniert. Da gibt es auch dann später noch eine Folge, wo man dann so ja, diese, ich nenne es jetzt mal Zensurstation sieht, ja, oder den Menschen, der für die Zensur zuständig ist. Und ja, so eine kleine Anspielung auf, ja, was kann man noch im Fernsehen zeigen und was nicht. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an diese Teufel-Folge, ja, wo diese Teufels am Anfang ja einen Donut zusammen essen und Kaffee trinken und dann über Frank Black ja ein bisschen erzählen. Und dann kommt dieses Thema Zensur nämlich zum Thema, was wahrscheinlich auch wieder auf Chris Carters ja Mist in Anführungsstrichen gewachsen ist. Und er hat sich vielleicht so ein bisschen an den ja, Zensurmenschen ja ein bisschen recht in dieser Folge. Aber jetzt greife ich zu weit vor. Warten wir mal ab, die Folge, das dauert noch ein bisschen, bis die kommt. Ja, natürlich hat Frank eine Ehefrau, ja, Catherine Black, die wird gespielt von Megan Gallagher. Und die war mal eine Tochter von einem Offizier, der beim Auswärtigen Dienst gearbeitet hat. Und sie kam dann auch ja sehr viel in der Welt rum, ja, und hatte dann zum Beispiel an Orten wie Spanien und Ägypten ja ihre Zeit verbracht als Kind. Und als sie erwachsen war, ist dann Catherine ja aufs College gegangen und ja, wurde dann so eine Art klinische Sozialarbeiterin. Ja, und dann irgendwann hat sie dann Frank kennengelernt und ihn geheiratet und dadurch ja, kam dann Jordan, ja, das Kind der Blacks, auch irgendwann zur Welt. Ja, es war dann auch, das wird ja auch in der Serie noch erfahren, eigentlich eine Überraschung, denn Catherine konnte normalerweise gar nicht schwanger werden. Aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir auch noch in Zukunft besprechen. Ja, dann die Tochter, Jordan Black, wie gesagt, wird gespielt von Brittany Tiplady und die wird in der Serie später auch noch eine tragende Rolle spielen, aber das dauert noch ein bisschen. Weitere Charaktere gibt es natürlich auch. Ja, Peter Watts, ja, Mitglied der Millennium-Gruppe und Freund von Frank Black, ja, der mit ihm dann einige Fälle auch ermitteln wird. Und bei diesem Charakter, ja, wird es auch noch einige Wendungen geben. Ihr kennt ihn alle, ja, den Schauspieler, den sieht man immer wieder irgendwo spielen, ja, und zwar Terry O'Quinn heißt er. Er hatte zum Beispiel eine tragende Rolle bei Lost, ja, aber auch in vielen Nebenrollen zu sehen. Zum Beispiel, ja, kann ich mich jetzt so spontan als Star Trek-Fan an eine Folge erinnern, da hieß er Admiral Pressman und hat da so ein zwielichtiges Spiel gespielt, ja, mit Commander Riker und ja, da hat man schon gemerkt, dass dieser Schauspieler ja es richtig drauf hat, auch Leute zu spielen, ja, die eigentlich unsympathisch sind, aber auch irgendwo wieder sympathisch sind. Ich möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen. Natürlich hat auch Terry O'Quinn noch in weiteren Serien mitgespielt und hat ja zum Beispiel auch im Akte X, der Film, ja eine tragende Rolle. Das war der ja, junge Mann, der vor der ja, Bombe im Cola-Automaten saß und dann einfach die Zeit abgewartet hat, bis das Ding hochging. Könnt ihr euch bestimmt noch erinnern, das ist Terry O'Quinn. Eine weitere Figur, in der die sehr, sehr wichtig ist in der Serie, ist Bob Bletcher. Die wird gespielt von Bill Smitrovich. Das ist ein erfahrener Mordkommissar, der seit über 18 Jahren ja schon bei der Polizei in Seattle arbeitet und der sich ja gut anfreundet, ja auch mit Frank und ja, die natürlich dann auch zusammen diese Fälle bearbeiten werden. Ja, Frank, wie gesagt, berät ja dann die Polizei später. Und ja, der ist natürlich dann auch ja fasziniert von diesen erstaunlichen Fähigkeiten. Ja, und auch natürlich von der Millennium Group. Ja, und Bill Smitrovich, den kennt man aus vielen Serien, wie Deep Space Nine zum Beispiel, NYPD Blue. Ja, aber auch in Filmen hat er mitgespielt, wie Independence Day, Eagle Eye und noch viele mehr. Wenn ihr ihn seht, wisst ihr sofort, ja, den habt ihr schon mal irgendwo in einem Film gesehen. Ja, ihr Lieben. Das Logo von Millennium, dieser, ja, dieser Kreis, dieser Schlange. Wie ist denn dieses Logo überhaupt entstanden? Ja, wie ja, ist dann dieses Intro entstanden? Ja, da möchte ich auch mal ein paar Dinge noch dazu sagen. Und zwar, das Logo wurde von einem Justin Carroll ins Leben gerufen. Und zwar ist das ein Grafikunternehmer, der hatte das Logo für Akte X schon erstellt und hat also schon mit Chris Carter zusammengearbeitet. Und Chris Carter hat natürlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit ihm gehabt und hat natürlich auf ihn zurückgegriffen. Und dieser Mann arbeitet normalerweise hauptsächlich an Marketing-Logos und so weiter und hat Poster erstellt, auch für die Filme und so weiter. Und deswegen hat man ihm auch diesen Auftrag gegeben, ja, dieses Logo ja für diese Serie zu erstellen. Ja, das runde Symbol, das in der Mitte ja immer so stark auffällt, das ist dieses Symbol mit der Schlange, die sich dann ja sozusagen in den Schwanz beißt. Das Symbol nennt man Ouroboros. Ja, Ouroboros. So, und zwar Ouroboros ist altgriechisch und heißt so viel wie selbstverzehrend, schwanzverzehrender, ja. Kommt also aus dem Griechischen, bedeutet auch ja verzehrend, bedeutet Schwanz, bedeutet, dass diese Schlange ja in diesem Bildsymbol sich in ihren eigenen Schwanz beißt und dass dadurch ein geschlossener Kreis gebildet wird. Ja, sie wird auch als Schlange der Ewigkeit bezeichnet. Hier geht es einfach, jetzt ganz vereinfacht darum gesprochen, ich werde natürlich auf dieses Symbol noch richtig eingehen, aber heute nur mal jetzt nur so viel, es soll eigentlich die Unendlichkeit symbolisieren. Aber das jetzt ganz vereinfacht, ja, bei der ersten Folge werden wir uns da ja genauer darüber unterhalten, was dieses Zeichen dieser ja Ouroboros ja genauer bedeutet und wie dieser Ouroboros ja in der Mythologie, ja nicht nur der Serie, sondern überhaupt in der menschlichen Mythologie, was denn für eine Bedeutung hat und wo der eigentlich auch herkommt. Ja, und wenn man sich dieses Intro mal genauer anschaut, dann kommt ja hinter diesem Hauptlogo, ja, verbergen sich noch andere Zeichen, wie im Stil von Da Vinci, ja, mit Notizen, ja, wissenschaftlichen Arbeiten auch von Da Vinci sind zu sehen, wenn man ganz genau hinguckt, also wenn man wirklich Frame für Frame sich das anschaut, sieht man das sehr, sehr gut. Man sieht auch zum Beispiel einen Fötus, der in der Gebärmutter zu sehen ist. Oder man sieht verschiedene Symbolen, Schriften, die wurden dann übereinander gelegt. Ja, und das ganze Logo hatte dann eine riesengroße, komplexe und detailreiche Tiefe. Und ja, wenn es interessiert, dieser Millennium-Schriftzug, den nennt man Trajan. Also den gibt es wirklich. Den gibt es auch für Bearbeitungsprogramme, vielleicht hat ihn sogar Word, ich habe noch gar nicht nachgeschaut, ob es ihn auch dort gibt. Aber dieser Schriftzug, der ist bekannt und ist aber auch sehr markant. Und deswegen hat man ihn auch genommen und hat auch ja eine entsprechende Aussagekraft dann auch. Ja, und diese Titelsequenz, ja, das war von, die wurde erstellt von Ramsey McDaniel. Das ist, ja, eine Frau, die ja diese tollen Bilder, die man im Intro sieht, ja bearbeitet hat, und zwar ja diese Bildsprache im Intro, die sollte Einsamkeit darstellen, also das Gefühl der Einsamkeit hervorrufen. Bilder wurden mit einer Super 8 Kamera unter anderem auf 35 mm Film gedreht und das hatte wirklich eine einzigartige Bildsprache hervorgerufen und ja sollte eigentlich dieses Gefühl von Einsamkeit, Verzweiflung und so weiter hervorrufen. Ja, und alle Aufnahmen wurden auf echtem Filmmaterial gedreht und wurden dann in den Opener eingebaut. Ja, alle gezeigten Darsteller im Vorspann haben eine warme und helle Aura. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wenn zum Beispiel dann Frank Black zu sehen, der hat ja ein weißes T-Shirt an in diesem ja Intro und man hat ja so eine weiße Aura um sich herum. Und ja, das sollte wieder Licht ausstrahlen, so eine engelsgleiche Darstellung. Und das ist ja auch das, was Frank beziehungsweise Lance Henriksen ja auch gefragt hatte. Lance Henriksen hat ja gesagt, where is the light? Und da ja sind dann diese Momente, diese lichten Momente. Ja, das Licht sollte natürlich aber auch ja Hoffnung darstellen. Genauso wie das gelbe Haus ja diese Hoffnung darstellen sollte. Deswegen wurde es ja so im Opener also hell und warm dargestellt, mit sehr warmen Farbtönen auch. Die Idee war es, keine Geschichte im Opener zu erzählen, sondern nur durch lose Bildfolge und durch die Wörter ein Gefühl zu erzeugen. Verstärkt natürlich durch die erhabene und sehr mystische Musik, ja, von Mark Snow. Mark Snow ist in meinen Augen ein genialer Mensch. Also, ja, Akte X, ja, das Intro, der passt einfach die Musik unwahrscheinlich gut. Und bei Millennium ist es genau das Gleiche. Und ja, man hat ja dann noch diese Wörter, die mir so kurz erscheinen im Intro, also so wait, worry, who cares, also wen interessiert's. Ja. Und dann gibt es ja auch diese eine Einstellung, wo ihr diese Frau seht, die dann auf einmal die Arme nach unten hängen lässt. Also am Anfang steht sie aufrecht und dann irgendwann macht sie so einen Buckel und die Arme hängen nach unten. Ja, das war eigentlich eine Aufnahme aus einem Musikvideo. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Bin davon ausgegangen, dass das von den Millennium-Machern gemacht wurde. Nein. Ich habe bei meiner Recherchearbeit herausgefunden, und zwar gibt es eine Band, die heißt Bush, also wie der Busch, also B-U-S-H. Und die haben einen Song, ich habe auch nachgeschaut, natürlich bei YouTube gleich, ob das auch wirklich so ist. Aber es ist wirklich so, und zwar Everything Zen. Also Everything und dann Zen, also Z-E-N, so heißt der Song. Schaut mal rein und dann seht ihr diese Szene, wo diese Dame dann ihre Arme hängen lässt. Ja, da gibt es natürlich eine kleine Anekdote auch noch zu einer Aufnahme. Und zwar, da gibt es noch diese Aufnahme, beziehungsweise im Intro seht ihr doch eine junge Frau auf einer Brücke rumlaufen. Ja, so ein Sommerkleid an und die Arme so ausgestreckt und so balancierend, am Abgrund laufend. Ja, diese Frau lief in Burbank in Los Angeles über die Brücke bei den Dreharbeiten. Und die läuft wirklich da an einem Abgrund entlang. Die hatte dann auch ein paar Fallsicherungen natürlich an. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, so dass man das nicht sehen konnte, weil das ist Kleid, wenn man sich mal diese Szene anguckt, so ein bisschen flattert. Es war an dem Tag sehr heiß, aber auch windig. Ja, und dieses Flattern, das zeigt dann auch, es sollte darstellen, dass die Tochter von Frank, also Jordan, da oben läuft. Das sollte also diese Dame, das war schon eine erwachsene Frau, sollte, eine junge erwachsene Frau, muss ich dazu sagen, sollte Jordan repräsentieren. Ja, und bei der Aufnahme dann kam ein Polizist dazu und dann sagte er, was ist denn hier los? Ihr dreht da irgendwas, mit so einer Handkamera, Super-8-Kamera. Der dachte da hier, die machen irgendeinen Quatsch. Und in den USA ist es so, du brauchst ja für eine Drehgenehmigung für alles. Und eine Drehgenehmigung, das heißt, dass du, wenn du drehst, dann muss da drin stehen, was da gedreht wird, wann und wo und so weiter. Und das hat sich dieser Polizist anscheinend auch nicht nur einfach angeschaut, sondern wirklich intensivst durchgelesen und hat dann auch gesagt, ich bleibe bei den Dreharbeiten so lange dabei, bis die Szene im Kasten ist und dann gehe ich erst. Also dem war das irgendwie doch noch suspekt, obwohl seine Drehgenehmigung vorlag. Naja, okay. Ja, ihr Lieben, jetzt war es mal eine kurze Einführung in die Serie Millennium. Natürlich gibt es über die Serie noch viel mehr zu erzählen. Ich habe jetzt das Skript fertig für die erste Folge, die ich jetzt auch demnächst einsprechen werde und die am 15.04. diesen Jahres erscheinen wird. Und da werden wir uns dann auch noch über die Zeichen werden wir uns intensiver drum besprechen bzw. kümmern. Und wir werden dann auch bestimmte Dinge noch, die vor der Produktion bzw. vor der Veröffentlichung der Produktion stattgefunden haben, auch noch besprechen. Also zur Pilotfolge wird da noch einiges kommen. Da gibt es nämlich auch noch ein paar schöne Anekdoten zu erzählen, denn die Serie hatte Startschwierigkeiten, nennen wir es mal so. Ja, wie soll es mit dem Podcast Where is the Light, der Millennium Podcast, weitergehen? Also wie ich ja schon anfangs sagte, 15.04. kommt meine erste Folgenbesprechung raus. Dann wird es immer in diesem Tonus weitergehen. 15.05., 15.06. Vielleicht schaffe ich es sogar mal, zwei Folgen in einem Monat rauszuhauen. Aber nagelt mich bitte da nicht fest, denn ich habe ja auch noch ein Privatleben und ein Arbeitsleben habe ich auch noch. Und habe auch noch eine Familie, eine kleine, und habe dann noch Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und der Podcast soll ja auch sauber aufgearbeitet werden und soll euch ja auch unterhalten und euch viel, viel Spaß machen und diese Serie mal wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, ihr habt jetzt mal so einen groben Überblick bekommen über diese Serie. Wie gesagt, Folgenbesprechung kommt demnächst mit vielen Randnotizen, Infos zur Serie. Ja, und natürlich wird die eigentliche Folge dann auch mit dem Inhalt natürlich auch besprochen. Ja, das soll ja so sein. Deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr könnt mich im Moment erreichen über meinen Track-Tech-Podcast, also Star-Trek-Podcast, werde aber für Millennium demnächst so schnell wie möglich auch neue Kanäle ja ins Leben rufen und diese Kanäle dann natürlich auch entsprechend veröffentlichen und dann wird es auch auf diesen Kanälen nur um diesen Podcast gehen. Ich verabschiede mich, freue mich auf den 15.04. hoffentlich mit euch und wie gesagt, entweder bestellt euch die DVDs oder schaut mal nach, ob ihr die irgendwo noch im Keller liegen habt oder auf dem Speicher und wir hören uns am 15.04. Euer Christian, viel Spaß!